Wir starten in die Woche mit guten Neuigkeiten und natürlich mit einer neuen Ausgabe von Kreisab. Episode 193 steht an. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und Folgendes haben wir heute für euch im Angebot. Wir sprechen über den Handball in Bietigheim bei den Männern und bei den Frauen. Im Interview der Woche begrüße ich Jaron Sievert, den jungen Trainer von TuS/EM Essen, die auf dem Weg in die erste Liga scheinen. Zumindest sieht es aktuell so aus. Und zunächst in der Leitung ist Michael Roth. Hallo Schorle.
Servus, hallo.
Ja, das freut mich. Zum ersten Mal bist du bei uns zu Gast. Hab ja oft schon gedacht, könnte ich eigentlich mal ins Interview der Woche einladen, aber heute sozusagen als Experte, denn du bist ja mit dabei gewesen als Trainer der Sydney University beim Super Globe. Das machen wir auf jeden Fall zum Thema. Wir sprechen über die WM-Aufstockung. Demnächst werden 32 Mannschaften mit dabei sein. Dann sprechen wir über die deutsche Nationalmannschaft, denn da wurde Martin Strobel nominiert. Das kam sehr, sehr überraschend. Und die Verletzten-Misere bei den Füchsen Berlin ist natürlich auch Thema, denn Michael war ja, wie gesagt, beim Superclub vor Ort mit dabei. Und die gute Nachricht, die ich noch vermitteln wollte, ist folgende. Die WM-Rechte für 2019 sind endlich vergeben. ARD und ZDF werden alle Spiele der deutschen Mannschaft übertragen und vielleicht noch ein paar darüber hinaus, beispielsweise Halbfinalspiele oder das Endspiel und das Spiel um Platz 3. Das weiß ich jetzt aktuell noch nicht genau, spielt aber keine Rolle. Das Wichtige ist, im Free-TV, im deutschen Fernsehen, sind alle Spiele des DHB-Teams zu sehen. Wir fangen aber an beim Super Globe, der letzte Woche in Doha in Katar ausgetragen wurde. Ich würde gern zunächst von dir wissen, wie kam es überhaupt zu diesem Engagement als Trainer der australischen Mannschaft?
Ja, die University hat einen ganz pfiffigen Manager, der jahrelang in Australien gelebt hat, Pascal Winkler, ein ehemaliger Schweizer Torhüter, auch einen guten. Und ja, der lebt inzwischen in München und organisiert immer noch, aber von Deutschland aus mit seinen Kollegen in Sydney, diese Mannschaft. Und er hat mich einfach dort in Handball-World-Interview gelesen, hat gelesen, dass ich interessiert bin an Hospitation oder an gewissen Projekten, die ich machen darf oder kann, außerhalb meinem Engagement bei der MT Melsung, und hat einfach angefragt. Ich fand das natürlich von Anfang an sehr interessant, erstmal Sydney kennenzulernen und dann ein Projekt, das man einfach so als Abenteuer sieht, und dann natürlich eine Teilnahme am Superclub als Trainer. Ich denke schon, dass es was Besonderes ist und dass man da natürlich auch nicht immer wieder hinkommt. Ja, und von dem her gesehen war das natürlich eine tolle, tolle Sache.
Du bist dann also erst nach Australien geflogen, hast dort die Mannschaft vorbereitet und dann ging es nach Doha?
Naja, es war alles ein bisschen abenteuerlich. Ich bin dann tatsächlich erst nach Sydney geflogen, hatte dann sagen wir mal, eine Mannschaft vorgefunden, die eher so die zweite Garnitur ist. Und da haben wir auch dann Spiele gehabt und Training gehabt und habe natürlich das auch dann genutzt, so ein bisschen Sightseeing zu machen. Und ja, und dann sind wir nach Doha geflogen und dann kamen eigentlich erst so die ersten 6 Spieler dazu, also die Top 6 Spieler aus Frankreich zum Teil, oder von Chile kam einer oder einer aus Iran. Also es war dann so bunt zusammengemürfelt und dann hatten wir praktisch nur 4 Trainingseinheiten mit den Jungs, um die vorzubereiten. Und ja, das war sehr interessant, weil das natürlich das Interessante ist, wenn man dann eine Mannschaft ganz kurz auf so ein Event vorbereitet, und die haben das wunderbar umgesetzt, war eine ganz tolle Atmosphäre, eine tolle Stimmung, und ja, waren halt viele Spieler dabei, die gerade ihre Karriere beendet haben oder die von der Weltreise irgendwo eine Unterbrechung gemacht haben oder die gerade vom Strand gekommen sind, vom Surfen, also waren aber alle hoch motiviert und haben natürlich Spaß gehabt, da mitzuspielen.
Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erzählen, wie das vor allem in Sydney vor Ort war. Was haben die da für Trainingsmöglichkeiten? Haben die eine moderne Halle? Haben die eine Halle nur für Handball? Wie sieht das da aus?
Gut, Handball spielt eigentlich in Australien oder in Sydney überhaupt keine Rolle. Es gibt natürlich viele Immigranten, die dort über Jahre leben. Und das sind natürlich viele Europäer, die natürlich mit dem Handballsport verbunden sind. Und die, die dort leben, das sind auch Deutsche und auch natürlich Polen oder Russen, die haben sich ein bisschen strukturiert, haben dann versucht, da verschiedene Mannschaften zu machen. Und an dem Wochenende, wo ich in Sydney war, war auch die australische Meisterschaft. Da haben wir als University Sydney außer Konkurrenz mitgespielt. Und dann hatte ich das Vergnügen, die australische Meisterschaft als Schiedsrichter zu begleiten, wo dann Queensland gegen Victoria gespielt hat. Und habe dann mit meinem Trainerkollegen zusammen das Endspiel der australischen Meisterschaft gepfiffen. Und das war schon Abenteuer wert. Und ja, das ist einfach, sagen wir mal, wenn jeder Mannschaft, von 16 sind bestimmt 13 Europäer beziehungsweise Spieler, die halt dort studieren oder die dort arbeiten und dort natürlich dann ihrem geliebten Handballsport dort nachgehen. Ja.
Also sehr, sehr interessant. Ja, und dann ging es weiter nach Doha zum Super Globe. Wie war deine Meinung zum Super Globe, bevor du das erste Mal da gewesen bist?
Naja, das ist ja so insgesamt so eine inoffizielle Vereinsweltmeisterschaft, wie man immer hört. Und letztendlich hat man auch immer dann gehört, es geht letztendlich dann um die Preisgelder, warum die Mannschaften da hinfahren. Es ist für meine Begriffe eine seltsame Veranstaltung, weil man einfach unter Ausschluss der Öffentlichkeit diesen Event macht. Da sind keine Zuschauer in der Halle. Es ist top organisiert natürlich. Auch das Drumherum ist alles hochwertig. Die Mannschaften sind gut untergebracht, ist alles gut organisiert. Aber vom Prinzip spielt dann Montpellier gegen Barcelona vor 35 Zuschauern. Und das ist natürlich vom Prinzip dann schon eine Farce, dass man so ein Event dort stattfinden lässt, wo einfach Fans da gar nicht in den Genuss kommen, zuzuschauen.
Ist denn diese Veranstaltung überhaupt sinnvoll?
Naja, sagen wir mal so, die Mannschaft, die da hinfahren, die haben natürlich schon auch einen Mehrwert. Das ist natürlich schon auch eine Veranstaltung, die international ist. Ne? Es gibt dann, wie gesagt, wir jetzt als Sydney als Ozeanienmeister, dann Bahrain war dabei, sind die besten Vereinsmannschaften der jeweiligen Länder, die dann da spielen und letztendlich sind die Terminierungen natürlich auch immer schwierig. Früher waren es im August, haben die Bundesligisten gerade so angefangen, ihre Vorbereitung zu machen. Jetzt haben sie es da hinten verschoben in den Oktober. Und ja, es ist natürlich für alle, die, ich sag mal, gerade die deutsche Mannschaft, jetzt Berlin natürlich ein Spagat zwischen der Bundesliga und dann so im Event innerhalb von 4 Tagen 3 Spiele zu machen, plus die Anreise sind ja auch immer anstrengend mit 7 Stunden Flug oder 6, plus Klimaumstellungen, plus natürlich dann sonntags noch gegen Lemgo gespielt, dienstags dann schon wieder gegen Tobate, gegen die brasilianische Mannschaft. Also das ist schon für alle Bundesligisten natürlich eigentlich nicht machbar, aber Bob Hanning hat es ja schon auch öfter jetzt erwähnt, letztendlich kann man da viel Geld einnehmen und das ist natürlich dann der Hauptgrund.
Das hat sich allerdings für die Berliner irgendwie nicht so sonderlich ausgezahlt. Klar, sie haben ein bisschen was an Geld mitgenommen. Als Finalist haben ja dann gegen den FC Barcelona im Endspiel verloren, aber sie haben auch Spieler verloren, nämlich unter anderem Reisky, Struck, Zachison und Wiede. Und wenn man jetzt mal überlegt, die haben ja vorher schon ohne Simon Ernst, ohne Paul Drucks, ohne Marco Koppeljahr gespielt. Also das ist natürlich schon ein herber Verlust, wenn dann weitere 4 Stammspieler ausfallen, beziehungsweise einige davon wichtige Leistungsträger wie eben Zachison oder Wiede. Wenn du jetzt das aus Trainersicht mal siehst, dann muss man sich doch eigentlich schwarz ärgern, dass man da überhaupt teilgenommen hat.
Naja, ist immer die Frage, natürlich bei Verletzungen ist es ein bisschen Pech, ist es dann tatsächlich die Überbelastung, aber zweifelsohne ist es so, dass gerade dieser Event inklusive natürlich den Bundesligaspielen, die zuvor waren, und wenn man dann schon viele Verletzungen hat, dann ist es ja zweifelsohne immer so, das wird ja dann oft auch unterschätzt, dass natürlich genau die Spieler, die dann noch gesund sind, natürlich auch überlastet werden, weil sie fast keine Wechselmöglichkeiten kriegen. Und dann kommen so Dinge wie diese typischen Umknicksituationen, Bänderrisse im Fuß oder im Knie. Und ich habe alle Verletzungen gesehen, weil ich alle Spiele gesehen habe von den Füchsen. Und das waren so klassische Verletzungen, die man hätte vielleicht vermeiden können mit weniger Belastung, aber das ist immer müßig, danach sich Gedanken zu machen, an was es liegt. Aber natürlich werden sich die Verantwortlichen da auch ihre Gedanken machen, das zukünftig vielleicht doch eher anders zu organisieren. Ja, so wie ich das ja gelesen habe, mit Bob Hanning unterhalten, letztendlich ist es halt so, dass man, wenn man den Event mitspielt, dass man halt dann gucken muss, dass man direkt davor und danach halt kein Bundesligaspiel hat. Aber wenn man überlegt, dass die freitags gegen Barcelona gespielt haben und volle Pulle, auch natürlich dann mit weniger Spielern. Dann Samstagmorgen haben wir uns am Flughafen getroffen, weil ich das Vergnügen hatte, mit den Berlinern zurückzufliegen nach Frankfurt. Da war um 6 Uhr Abfahrt morgens im Hotel und die Spieler alle natürlich kaputt, dann 6 Stunden im Flugzeug. Die haben dann nicht mal kein Business geflogen, sondern Economy mit 2 Metern da hinten drin verwurstelt. Das war schon extrem. Dann kommen die da freitags an, dann wurde der Flughafen noch kurz gesperrt, dann bis man abends dann irgendwann in Mannheim und am nächsten Morgen soll man dann um 13.30 Uhr Handball spielen. Also das ist schon extremst unangenehm, denke ich.
Und dabei haben sie eine gute Leistung aufs Parkett gezaubert, muss man schon so sagen. Am Ende gab es eine verhältnismäßig knappe Niederlage bei den Rhein-Neckar-Löwen, aber es soll jetzt gar nicht unser Thema sein. Ich stelle mal folgende These in den Raum und ich bin gespannt auf deine Meinung. Es ist schön und gut, dass die Füchse so viele junge Spieler in ihre Mannschaft einbauen. Aber vielleicht bauen sie die zu jung ein. Also wenn ich sehe, wie oft Paul Drucks und Fabian Wiede verletzt sind, das ist schon nicht mehr normal.
Ja, auch das ist natürlich rein hypothetisch, aber letztendlich ist es so, dass natürlich Spieler, die viel belastet sind und die vielleicht zu früh in diesen Apparat gekommen sind, obwohl die beide natürlich absolute Ausnahmespieler sind, jetzt die Folgen davon tragen, dieser Überbelastung. Aber das ist natürlich müßig, jetzt darüber zu spekulieren. Aber bei den beiden ist es natürlich extrem auffällig, dass es so ist. Und ich habe auch damals als junger Spieler Steffen Fee zum Beispiel trainiert, der auch relativ körperlich unstabil in die Liga, in die erste Liga gekommen ist, der auch ständig dann mit Patella-Probleme hatte, mit Schulterproblemen. Also das ist natürlich schon immer auch für junge Spieler eine hohe Belastung. Wenn sie zu früh zu viel Belastung kriegen, dann kann das durchaus natürlich die Folge sein.
Und damit kommen wir zum Thema WM-Aufstockung. Habe ich ja eben schon angedeutet, dass wir darüber sprechen werden. Momentan sind es 24 Mannschaften. Der Modus wurde ja jetzt schon geändert zur kommenden Weltmeisterschaft im Januar. Da gibt es dann wieder eine Hauptrunde, damit auch ja die Favoriten länger mit dabei sind. Denn das war ja bei der WM in Frankreich zuletzt nicht so. Da ist Dänemark früh ausgeschieden, da ist Deutschland früh ausgeschieden. Die Spanier sind relativ früh ausgeschieden. Was ich gar nicht so schlimm finde, denn wenn die an dem Tag schlechter sind, dann scheiden sie halt aus. Nun hat man dieses Sicherheitskonzept Hauptrunde halt wieder eingeführt und man hat sich entschlossen, ab 2021, wenn die WM dann in Ägypten stattfindet, mit 32 Mannschaften eine WM auszutragen. Das finde ich tatsächlich genau 8 Mannschaften zu viel. Wie siehst du das?
Naja gut, das ist ja die Entwicklung der letzten Jahre. Man spricht immer, eigentlich sprechen alle von weniger und letztendlich kommt mehr dabei raus. Und das ist äußerst bedenklich und auch hoch frustrierend, finde ich, dass man da nicht Einhalt gebietet. Wir reden alle von zu viel Belastung, wir reden alle von zu viel und letztendlich wird es nicht weniger, sondern es wird immer mehr. Also auch die mehr Mannschaften bei der Weltmeisterschaft machen sportlich gar keinen Sinn, weil die Besten sich meistens eh qualifizieren und dann kommen einfach dann so Länder dazu, die letztendlich eh keine Chance haben auf den Titel oder die dann auch den Durchschnitt einer Weltmeisterschaft vom Niveau, vom handballerischen Niveau eher untergraben. Und von dem her gesehen finde ich diese Entwicklung äußerst bedenklich.
Kannst du nachvollziehen, dass die kleineren Länder natürlich sagen, ja, das ist unsere einzige Chance, mal an so einer Weltmeisterschaft teilzunehmen. Das muss kommen, so eine Erweiterung?
Naja, klar kann man das von der Seite aus betrachten, aber letztendlich ist immer die Frage, was die Verantwortlichen damit bezwecken. Ist es Handball breiter aufzustellen oder will man damit noch mehr Geld generieren? Da würde ich eher die zweite Variante wählen.
Ich war ja lange relativ kritisch der EM-Erweiterung gegenüber, aber ich muss sagen, da kann ich es zumindest in Teilen nachvollziehen. Da gibt es immer wieder das ein oder andere Land, wo Handball durchaus eine gute Rolle spielt und die qualifizieren sich nicht. Okay, da kann man sagen, vielleicht ist das in Ordnung, aber ein Uruguay vielleicht dann bei einer WM dabei zu haben oder ein 5., 6. Land aus Asien oder ein 4., 5. Land aus Afrika ist aus meiner Sicht völlig sinnfrei.
Naja, ich meine, letztendlich, wo Deutschland sich nicht qualifiziert hat damals gegen Polen, wurden die Ozeanien, also Australien, praktisch rausgedrückt dafür. Das habe ich jetzt auch in Australien erfahren. Das ist natürlich damals wurde das in Deutschland so kommuniziert, als ob Australien da kein Interesse hat mitzuspielen. Das war ganz das Gegenteil der Fall. Also das heißt, wenn ja immer wieder Wege gefunden, dass dann doch wieder irgendjemand, der sich jetzt mal zufällig gerade nicht qualifiziert, doch dabei sein kann, auch wieder aus dem finanziellen Aspekt oder fernsehtechnisch oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, es ist halt so, eine Qualifikation ist da, um sich zu qualifizieren. Wenn Holland sich für die Fußballweltmeisterschaft nicht qualifiziert, dann sind sie halt nicht qualifiziert. Daraus müssen die auch dann ihre Schlüsse ziehen und wieder vielleicht einen Neubeginn anfangen. Also deswegen gibt es ja Qualifikationen, sonst könnte es ja gleich sein, wir setzen die ganzen Mannschaften, die uns wichtig sind und dann holen wir noch ein paar dazu, die auch vielleicht irgendwann mal dementsprechend sich qualifizieren können. Aber vom Prinzip mehr ist nicht immer das Bessere, sondern eher weniger. Und deswegen würde ich, wenn ich was zu sagen hätte, das hätte das auf gar keinen Fall erhöht, das Kontingent.
Du bist ja nun lange mit dabei im Handball und hast auch mit vielen Spielern wahrscheinlich in letzter Zeit gesprochen, was dieses Thema angeht, Belastung oder besser gesagt sogar Überbelastung. Was sagen denn die Spieler? Ich meine, warum tun sich die Spieler nicht mal zusammen und gründen da vielleicht irgendwie eine Vereinigung? Es gibt ja diese Vereinigung Goal mit Markus Romminger an der Spitze, aber irgendwie setzt sich das nicht so durch.
Naja, das ist halt auch immer, ja, der Egoismus ist natürlich verbreitet in allen Richtungen. Ja. Das heißt, die Spieler sind egoistisch, die Vereinsmanager sind egoistisch, die Verbände sind egoistisch, die Schiedsrichter sind egoistisch. Alle gucken ja dann letztendlich auf ihren Vorteil. Und natürlich gibt es dann Spieler, die immer wieder, und das geht aber schon seit Jahren, oder Trainer, die immer wieder diese Überbelastung. Es ist aber für meine Begriffe schon jetzt so weit, wie bei mir auch, es ist einfach auch durch. Ich habe keine Lust mehr, das Thema anzusprechen, weil sich nichts ändert. Und ich habe das mal nur mal vor kurzem im Interview gesagt, solange jeder auf seinem Egoismus beharrt, dann wird sich auch nichts ändern. Ja, das heißt, wenn die HBL denkt, es ist alles, muss so bleiben, wie es jetzt ist, dass man die Liga nicht verkleinert, dass man keine Play-off macht, dann wird sich nichts ändern. Die ERF wird es eh nicht machen, die ERF auch nicht. Also das heißt, wenn alle bleiben auf ihrem Standpunkt und deswegen wird es auch nichts haben. Wenn jetzt ein Spieler wie Pegler sich wieder mal drüber moniert, zu Recht für meine Begriffe, dass die Belastung einfach zu hoch ist, dass die Qualität liegen bleibt, dass die Gesundheit der Spieler gefährdet ist, dann noch von einem Präsidenten einen Rüffel bekommt, dann sieht man ja schon mal, inwieweit da die Differenzen sind und vom Prinzip damit auch wieder die Egoismen sich gezeigt haben und die Folgen sind ja unabdingbar sehbar. Das heißt, die Folgen sind, dass Spieler wie Wiede, Drucks sich ständig verletzt sind. Man hat die Spieler, die einfach aus der Bundesliga abziehen, weil sie einfach das die Konsequenz ist, wie jetzt ein Lauge, der hat ganz klar gesagt, für mich ist wichtig, lange Handball zu spielen, das ist meine Einnahme. Wenn ich in der Bundesliga bleibe, wird mein Körper irgendwann nicht mehr funktionieren. Und das sind doch Alarmzeichen, die man eigentlich vom Prinzip als verantwortlicher Manager sehen müsste, dass das einfach der Weg sein wird, die nächste Zeit, dass einfach viele, viele Spieler nicht mehr in der Bundesliga spielen werden.
Du hast ja in deiner Zeit in der Bundesliga als Trainer häufiger Mannschaften trainiert, die nicht international mit dabei gewesen sind, wie Wetzlar, wie Melsung. Jetzt ist es so, da sind auch Spieler mit dabei, die Nationalmannschaft spielen. Haben die dir gesagt, ich bin überbelastet oder haben die gesagt, naja, wir haben nur 34 Saisonspiele in der Liga, das ist gar nicht so schlimm?
Naja gut, es gibt zwei verschiedene Aspekte. Die Spieler selbst spielen ja eigentlich lieber. Ne? Das heißt, es gibt ja dann, die Überbelastung kommt ja auch durch viel Reisen. Ich habe ja mit Melsung auch zweimal im EHF-Pokal gespielt, das ist extrem hoch. Der Reisestress, das heißt, du kommst sonntags abends spät zurück von Frankreich, hast samstags gespielt, spielst dann Mittwoch oder Dienstag schon wieder in Minden oder sonst wo. Da die Konzentration hochzuhalten und auch ja, den Körper gut zu pflegen, das ist ja eines. Aber die Mannschaften, die jetzt zum Beispiel nur Bundesliga spielen oder nur DHB-Pokal, oder, die haben ja auch eines, die trainieren wie die Wahnsinnigen. Das heißt, wir haben in der Saison als Nicht-Europokal-Mannschaft hast du manchmal 4 oder 5 Vorbereitung in der Saison. Das heißt, das ist auch extrem hoch. Handball kann man ja nicht so trainieren wie andere Sportarten. Handball ist immer hart im Training. Also wenn du richtig trainierst, ist immer eine Bewegung drin, es sind Sprünge drin, es sind Schnelligkeitsaspekte drin. Das heißt, die Spieler trainieren dann auch zu viel und damit ist natürlich auch die Verletzungsgefahr sehr groß. Und klar, wenn du viel trainierst, dann kannst du dich zwar verbessern als Mannschaft oder auch individuell, aber vom Prinzip ist die Belastung im Training fast höher wie im Spiel.
Dann stellt sich für mich doch die Frage, welchen Lösungsansatz gibt es? Andi Schmid hat ja schon häufiger mal gesagt, dass er fordert oder sich wünscht, dass man eine längere Sommerpause hat. Wäre das so eine Möglichkeit, wo du als Trainer sagst, ja, wenn wir im Sommer 6 Wochen Pause haben und nicht nur 2 oder 3, dann wäre das eventuell eine Möglichkeit, damit die Spieler dann nicht mehr so stark belastet sind. Klar, dann spielt man häufiger in der Saison hintereinander, hat man vielleicht nur einen Tag Pause, aber du hast ja auch gerade gesagt, die Spieler, die spielen lieber.
Ja, ich habe das ja mal vor ein paar Wochen mal gesagt, es wurde auch dann darüber abgestimmt in Handball-World, wo viele Fans auch, so wie ich das mitbekommen habe, da auch mir recht gegeben haben. Es gibt nur eine Lösung, das heißt, du musst als Liga reagieren, als Verband und sagen, wir müssen die Liga verkleinern. Ja, das heißt, es sind dann schon mal 2 Spiele weniger oder 4 Spiele, wenn du jetzt aber von 18 auf 16 gehst. Es gibt die Möglichkeit, das Ganze auf einem Playoff-System zu machen, wo man einfach das komprimierter zusammenbringt. Das heißt, die Mannschaften, die natürlich lange dabei sind, spielen etwas länger. Die Mannschaften, die früher rausscheiden, haben ein bisschen längere Regeneration. Man muss natürlich den Zeitraum einer Saison nicht von Juli bis Juni machen, sondern von Juli bis Mai, ja, dass man einfach dann die längere Pause hat. Und natürlich gibt es immer Mannschaften, das ist im Fußball genauso, wenn die Bayern, die spielen halt dann das Finale von der Champions League und sind halt nochmal im Pokal dabei. Aber die Mannschaften haben auch das meiste Geld, die haben auch den größten Kader und die anderen haben mehr Pause. So. Und dann kann man auch immer noch sagen als Spieler, wenn man sich nicht den ganzen Stress antun will, ich bleib halt in der Bundesliga, gehe halt dann zum Verein, der vielleicht nicht um die Champions League Plätze spielt und bleib trotzdem in der Bundesliga, weil es nach wie vor die schönste Liga ist auf der Welt, weil man einfach da die meisten Zuschauer hat und natürlich auch die meisten sportliche Herausforderungen. Das sollte eigentlich das Ziel sein. Und solange aber die HBL und der DRB da nicht reagieren, dann wird das genauso bleiben, wie es jetzt die ganze Zeit ist.
Apropos DHB, das ist natürlich auch ein Thema, auf das wir heute in unserem Gespräch noch kurz eingehen wollen. Ich habe gesehen, Martin Strobel wird nominiert. Da habe ich mir gedacht, das ist aber schon eine Ansage von Christian Prokop, wenn er einen Zweitligaspieler nominieren muss, um den deutschen Handball zu retten, um es ein bisschen überspitzt zu formulieren. Wie siehst du diese Nominierung? Ich meine, das ist ein Spieler, der jetzt 1,5 Jahre nicht mehr auf Erstliganiveau gespielt hat, der auch seit einiger Zeit aus der Nationalmannschaft raus ist, der das System Prokop noch überhaupt gar nicht kennt. Und dann wird der 100 Tage vorher nochmal für die Nationalmannschaft nominiert. Finde ich fragwürdig.
Naja, ich habe mit Christian Prokop mich lange unterhalten nach der Weltmeisterschaft und wir haben da auch sehr kritischen Austausch gehabt, weil ich ja auch jemand war, der da gewisse Dinge auch kritisiert hat. Letztendlich ist es ein Christian seine Angelegenheit, wen er nominiert und wer nicht. Ich kenne den Martin Strobl natürlich auch schon ewige Zeiten, weil wir auch viele, viele Duelle gemeinsam da bestritten haben. Ist ein zweifelsohne sehr intelligenter Mittelspieler. Die Verletzung von Drucks ist natürlich die vielleicht das auch ermöglicht hat. Ich finde auch Tim Kneule spielt in der Bundesliga immer wieder eine gute Rolle. Das wäre vielleicht die Alternative dazu gewesen, dass man zu Tong im Kader hat, ist natürlich richtig als junger Spieler. Aber ich denke, dass gerade bis Dezember, bis es dann richtig losgeht, vielleicht die eine oder andere Situation sich noch in die andere Richtung entwickeln wird. Das kommt natürlich darauf an, ob jetzt Drucks oder Wiede auch natürlich bis dahin wieder fit werden.
Wiede ist meiner Meinung nach auf der Mitte ein richtig, richtig guter Spieler. Deiner Meinung nach auch?
Ja, ich habe ihn jetzt ja wieder gesehen da in Doha und ich habe jetzt schon länger nicht mehr spielen sehen irgendwie, weil da war man länger verletzt, dann war ich mal jetzt auch kein Trainer mehr. Aber das ist ein richtig klasse Spieler und der kann natürlich beides, sowohl Rückraum rechts und Mitte spielen und das macht er da in Berlin hervorragend, ja.
Schade, dass wir so einen Spieler nicht gleich zweimal haben, weil, also ich bin ja Riesenfan von Fabian Wiede und finde auch, dass wenn er bei den Turnieren nicht mit dabei war, dass man da schon einen deutlichen Unterschied gesehen hat. Ich habe so meine Zweifel, dass die Heimweltmeisterschaft ein richtiger Erfolg werden kann. Was wäre aus deiner Sicht denn ein Erfolg für den deutschen Handball? Weil das Halbfinale sollte es dann wahrscheinlich schon sein mit den Ansprüchen, die man beim DHB hat.
Naja, das haben sie sich ja selber vorgegeben. Ich meine, das ist ja logisch, wenn man zu Hause eine Weltmeisterschaft hat, dann sollte man auf jeden Fall ins Halbfinale kommen, ne? Weil das natürlich eine große Chance ist mit dem Heimpublikum, so wie das 2007 war für Furore-Saison. Und das wird auch das Ziel sein. Und natürlich sind die Vorzeichen mit Verletzungen wieder und auch natürlich der schlechten EM und die letzte, die so wirklich dahingesiedelt ist, natürlich so ein bisschen mit Fragezeichen verbunden. Aber ich hoffe, dass Christian hat ja, denke ich jetzt also, seine Schlüsse gezogen aus dem ganzen Debakel von der letzten EM, dass die Mannschaft bereit ist, dem auch zu folgen und dass er natürlich auch bereit ist, ein paar Dinge zu ändern, die auf der Kommunikationsebene besser ablaufen, wie das letzte Mal war und dass der Druck da jetzt riesengroß ist und dass der natürlich auch wächst jetzt immer von Tag zu Tag, ist auch klar, aber letztendlich werden wir jetzt schon mal sehen, wie Quali-Spiele, wie die laufen und ja, und dann bis Dezember wird man dann sehen, welche Mannschaft oder welche Spieler auch noch tatsächlich gesund sind, um damit zu spielen.
Also, so richtig überzeugt klingst du nicht, dass das was wird?
Naja, ich sag ja gerade, es sind zu viele negative Dinge passiert. Deswegen ist es manchmal so, man geht ein bisschen pessimistischer das heran und wird natürlich dann hoffentlich positiv überrascht. Das wäre natürlich genau das, was wir uns alle wünschen.
Absolut. Das wäre natürlich schön, wenn es was werden würde mit dem zumindest Halbfinaleinzug, vielleicht dann ja auch mit einer Medaille. Ich danke dir recht herzlich für deine Zeit heute und ich finde, es war ja ein gelungener Premierenauftritt. Schön querbeet die Themen abgearbeitet und wir haben noch ein paar Themen, ein paar weitere für
Sehr
euch.
gerne. Ich
Ja.
höre mir das auch mal gerne an.
Ja, das freut
Vorher.
mich natürlich und Lob haben wir ja sowieso hier immer gerne, das ist ja ganz klar. Jetzt machen wir die erste kurze Pause in der heutigen Ausgabe, gleich geht's weiter hier mit Episode 193. Weiter geht's in der heutigen Ausgabe und wir gehen nach Bietigheim und das gleich doppelt. Ich begrüße von der Bietigheimer Zeitung Andreas Eberle. Hallo Andreas.
Hallo Sascha, ich grüße dich.
Du hast mir eben gesagt, es war eine interessante und spannende Woche für dich. Was hast du denn alles gemacht?
Oh, also im Prinzip hatte ich jetzt ein wirklich volles Programm. Am Mittwoch ging es los mit der Basketball Champions League. Da haben die MHP Riesen Ludwigsburg gegen Avellino gespielt, italienischer Topclub, und verloren. Dann am Donnerstag ging es weiter mit der Handball-Bundesliga. Die SGW WM Bietigheim hat Minden empfangen und auch ja, mit 2 Toren leider verloren aus Bietigheimer Sicht. Am Freitag ging es dann weiter, auch wieder mit einer Niederlage, und zwar diesmal beim Eishockey. Da haben die Bietigheim Steelers das Topspiel gegen die Löwen Frankfurt mit 2:4 verloren. Und Samstag war dann auch nochmal volles Programm. Da war ich dann in der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg zugange bei den Stuttgarter Kickers gegen den SGV Freiberg. Das Spiel haben dann die Freiberger, das ist der Verein, über den wir berichten, überraschend mit 4:2 gewonnen. Und am Abend war dann nochmal Basketball angesagt. Ja, das war ein Bundesligaspiel gegen Oldenburg, wieder die Riesen im Einsatz und wieder eine Niederlage. Also es waren relativ viele Niederlagen die letzten Tage. Also ich hoffe, das wird nächste Woche wieder besser.
Ja, und wir sprechen größtenteils in diesem Teil der Sendung auch über Niederlagen, denn gestern haben die Bietigheimer Frauen in der Champions League gegen Ferencváros gespielt und sie haben verloren mit 25-28. Und eigentlich hatte ich dich eingeladen, um über einen grandiosen Sieg und 5-1 Punkte in der Champions League Gruppe mit dir zu sprechen. Aber bevor wir das tun und dieses Thema aufmachen, schauen wir noch kurz auf die Männer in der Bundesliga. Du hast gerade eben gesagt, gegen Minden wurde verloren am Donnerstag. Es sieht nicht gut aus für die Mannschaft von Ralf Bader im Abstiegskampf.
Ja, im Prinzip sieht die Tabelle natürlich nicht so rosig aus. Man hat bisher erst einen Sieg geholt, viele Niederlagen kassiert. Aber das war im Prinzip erwartet worden. Das Auftaktprogramm ist sehr schwer. Einen überraschenden Sieg hat die Mannschaft geholt. Das war gegen Göppingen im Derby. Und ja, die Gegner, gegen die es zu punkten gilt, die kommen jetzt erst noch. Und ja, ein ganz wichtiges Schlüsselspiel steht dann in 1,5 Wochen an, wenn es gegen Ludwigshafen-Friesenheim geht, gegen die Eulen auswärts, letzter gegen vorletzter. Das wird ein Schlüsselspiel werden. Wenn Bietigheim da gewinnt, sind es 4 Punkte. Das Feld hinten ist eng zusammen. Also da ist noch lange nichts verloren.
Was aber trotzdem aufgefallen ist zuletzt, zumindest mir, ist die Tatsache, dass die Spiele oft relativ hoch verloren werden. Jetzt gab es aber ein Spiel eben am Donnerstag gegen Minden und das war so eine Partie, wo ich mir gedacht habe, Mensch, da könnten die Bietigheimer was holen und eigentlich sah es auch relativ gut aus. Fehlt dann am Ende nicht doch ein bisschen Qualität auch in dieser Mannschaft?
Natürlich ist klar, dass die Mannschaft sich schwer tut, das Spielermaterial im Vergleich zu ja, gestandenen Mannschaften, da zähle ich jetzt auch Minden dazu, natürlich geringer ist und möglicherweise dann eben die Außenseiterrolle dann einfach ganz klar immer bei der SG BBM Bietigheim liegt. Wenn man jetzt das Spiel am Donnerstag nimmt, waren es letztlich Kleinigkeiten. Also Minden ist mal kurzzeitig davongezogen auf 5, 6 Tore. Und dann haben sich die Bietigheimer wieder berappelt und haben sich rangekämpft und letztlich haben dann Kleinigkeiten den Ausschlag gegeben. Da gab es dann einen Wurf von Robin Haller an den Pfosten aufs leere Tor. Wenn der reingeht, dann wären sie wieder ganz nah dran gewesen. Dann in einer ganz entscheidenden Situation hat Christian Schäfer, ein ganz todsicherer 7-Meter-Schütze, einen 7 Meter verworfen. Und beim einen Tore-Rückstand gab es dann noch einen umstrittenen Pfiff kurz vor Schluss. Ja, wegen Schrittfehler wurde groß diskutiert nach dem Spiel, ob das tatsächlich einer war. Ja, manchmal bei so knappen Spielen gehört eben auch Glück dazu und mit ein bisschen mehr Glück. Und wenn diese Szenen eben anders gelaufen wären, wie ich jetzt gerade geschildert habe, hätte da auch ein Punkt rausspringen können.
Jetzt ist es dann aber nur eine Niederlage geworden, also nur ist gut, weil das ist natürlich das schlechteste Resultat, was möglich ist und der letzte Tabellenplatz, weil eben die Eulen aus Ludwigshafen am Wochenende noch unentschieden gespielt haben in Lemgo. Mit dem letzten Wurf am Samstagabend hat Gunnar Dietrich dafür gesorgt, dass die Eulen auf den vorletzten Platz gesprungen sind und ich glaube, das kann man sagen, wenn man die Leistungssteigerung der Leipziger in den letzten Spielen auch sieht, Erlangen auch besser geworden zuletzt, dass dieses Duell zwischen den Eulen und Bietigheim dann in 1,5 Wochen sehr, sehr wichtig wird für beide Mannschaften und eigentlich muss ein Sieg her, sowohl für die Eulen als auch für Bietigheim. Lass uns über die Bietigheimer Frauen sprechen. Die stehen in der Bundesliga sehr, sehr gut da, noch ohne Verlustpunkt, derzeit Zweiter aufgrund der schlechteren Tordifferenz im Vergleich zum Meister aus Thüringen. In der Champions League, das habe ich eben angedeutet, lief's bislang sehr, sehr gut. Dann kam der gestrige Tag und eine, wie ich finde, total unnötige Niederlage zu Hause gegen den ungarischen Spitzenclub FTC aus Budapest. Ja, wie ist das jetzt einzuordnen, diese 3:3 Punkte nach 3 Spielen?
Im Prinzip liegen die Bietigheimerinnen voll im Soll. Der Sensationssieg gegen Bukarest war definitiv nicht eingeplant. Im Prinzip hat sich die SG BBM eingestellt auf ein Duell gegen Kristiansand um den dritten Platz. Bukarest galt als Mannschaft, als Übermannschaft, die eben kaum zu schlagen sein wird. Und Budapest ist ebenfalls ein Top-Team, bei dem man wusste, dass in diesem Spiel die Trauben sehr hoch hängen. Jetzt hat man 3 Punkte geholt, auswärts in Kristiansand, einen Zähler geholt und eben, wie gesagt, diesen Überraschungssieg. Also von daher hat die Mannschaft mehr Punkte geholt, als vielleicht unbedingt zu erwarten war. Und entscheidend wird letztlich sein, wie das Heimspiel gegen Kristiansand dann ausgeht. Also bin ich auch recht zuversichtlich, weil die SG BBM ist im Vergleich zur letzten Champions League-Saison wesentlich weiter und auch besser aufgestellt, was die Mannschaft anbelangt.
Warum spielen Sie denn besser als noch letztes Jahr, wo Sie, ich formuliere das jetzt mal so, ziemlich den Hintern versohlt bekommen haben?
Na, zum einen muss man sagen, immerhin hat die SG BBM als Neuling die Hauptrunde erreicht und sich da in der ersten Gruppenphase für diese Hauptrunde qualifiziert. Man war dann unter den besten Teams in Europa. Da ging es dann nicht mehr weiter. Da ist man dann in der Sechsergruppe Letzter geworden. Das lag zum einen daran, dass ganz wichtige Schlüsselspielerinnen gefehlt haben. Also da denke ich an die Kim Naitzinavicius, die Kapitänin, die hatte ja sich einen Kreuzbandriss zugezogen bei der Weltmeisterschaft in Deutschland, im eigenen Land, im ersten Spiel gleich und dann monatelang gefehlt. Und Eine ganz wichtige Spielerin, die ebenfalls nicht dabei war, war die Maura Visser. Die ist schwanger geworden und hat eine Babypause jetzt eingelegt. Und dazu kamen noch einige andere Verletzungen und es sind interne Querelen mit Nina und Susan Müller, die freigestellt wurden jeweils. Da haben einige Faktoren dazu geführt, dass man da nicht besser abgeschnitten hat. Und mittlerweile sind Naizina Vicius und Visser wieder dabei, sind überraschend früh und stark wieder zurückgekommen und prägen das Bietigheimer Spiel. Und dann gibt es noch zwei Neuzugänge, die wirklich richtig gut eingeschlagen haben. Ja, und das alles zusammen ergibt dann ja eine Mannschaft, der ich einiges zutraue, auch in der Champions League wieder die Hauptrunde zu erreichen.
Ich finde es ja schon erstaunlich, wie viel Unterschied es ausmachen kann, wenn es in der Mannschaft passt. Das merkst du ja wahrscheinlich als Journalist, der das begleitet, auch. Du hast eben Querelen in der Vorsaison angesprochen. Das scheint wie weggefegt zu sein.
Ja, also wie gesagt, natürlich, wenn es gut läuft, dann ist sowieso immer alles eitel Sonnenschein. Da schwebt man auf Wolke 7, da knirscht es nicht. Wenn es dann aber mal nicht so läuft oder wenn die Ergebnisse schlechter werden, wenn es tatsächlich mal zwei Niederlagen in Folge gibt oder so, dann muss ich erst mal zeigen, ob dann wirklich die Mannschaft dann ja so zusammenhält, wie es jetzt den Anschein hat. Aber momentan denke ich, dass wirklich alle an einem Strang ziehen. Das sieht man dann auch bei so einem Spiel gegen Bukarest. Also wenn da nicht alles passt, wenn da nicht jede Spielerin ihre Aufgabe annimmt und umsetzt und für die andere kämpft, dann gewinnst du gegen so ein Weltklasse-Team nicht. Also es macht auch keinen Sinn, irgendwie jetzt da zum Beispiel eine Kim herauszuheben, die natürlich herausragende Qualitäten hat, aber da stimmt das ganze Kollektiv und momentan, auch trotz der Niederlage gestern, denke ich, dass CSG BBM dieses Jahr viel Potenzial hat, in den Wettbewerben einiges zu erreichen.
Dann bin ich mal sehr gespannt, was da noch bei herauskommt. Ich möchte gerne mit dir auf jeden Fall noch auf diese Partie gegen Bukarest eingehen. Für alle, die sich im Frauenhandball nicht so auskennen, das ist mehr oder weniger ein zusammengekauftes All-Star-Team. Die haben in den letzten Jahren mehrfach den Trainer entlassen, obwohl sie vor einiger Zeit ja auch die Champions League gewonnen haben. Ich glaube, 2016 müsste es gewesen sein, da will ich mich jetzt nicht festlegen. Auf jeden Fall ist es noch nicht allzu lange her und das ist auf jeden Fall ein Erfolg gewesen, wo man sagen kann, ja, da könnte man vielleicht mal längerfristig mit dem Trainer zusammenarbeiten, aber sie haben sich halt anders entschieden. Also ich sag mal so, das Westbrem des Frauenhandballs, vielleicht kann man es so formulieren. Wie ist das Spiel abgelaufen? Warum haben die Bietigheimerinnen sich da überhaupt durchsetzen können gegen so eine Star-Truppe und wie voll war die Halle? Wie war die Resonanz im Nachhinein? Und herrscht da jetzt irgendwie auch ein bisschen Euphorie im Umfeld, was den Frauenhandball in Bietigheim angeht?
Also die Halle war so voll wie noch nie beim Frauenspiel der SG BBM. Es waren 2041 Zuschauer in der Ludwigsburger MHP Arena. Die haben auch ordentlich Radau gemacht. Es waren auch einige rumänische Fans natürlich da, die dagegen gehalten haben. Und es war vom Niveau her ein gigantisches Spiel. Vor allem bei der Außenseiter SG BBM wirklich das beste Spiel seit langem gemacht hat. Der Trainer Martin Albertsen hat sogar davon gesprochen, dass er noch nie so eine starke Leistung von den Bietigheimerinnen gesehen hat, seit er Trainer ist. Und das ist ja immerhin seit 2014. Hinzu kommt vielleicht, dass auch Bukarest die SG BBM unterschätzt hat. Die Bietigheimerinnen waren ja als Qualifikant in die Gruppe gekommen. Und wie du schon gesagt hast, CSM ist Champions-League-Sieger, war übrigens 2015, 2016, wie du richtig gesagt hast. Die zwei Jahre darauf jeweils im Final Four und viermal in Folge rumänischer Meister und eine Truppe, die natürlich mit Weltklasse-Spielern gespickt ist. Und wenn du dagegen den deutschen Qualifikanten kommst, dann bringst du vielleicht ein paar Prozent weniger und die SG BBM, wie gesagt, in einer Top-Verfassung ist durchaus konkurrenzfähig, auch gegen absolute Top-Mannschaften und das hat sie gezeigt. Und wie sehr dann die Niederlage geknabbert hat an den Rumäninnen, das zeigt ja auch dann die Reaktion auf das Spiel. Sie haben nämlich dann ihren Trainer entlassen, den Magnus Johansson, und jetzt auch tatsächlich knapp gewonnen in Kristiansand. Also die sind schon im Soll, die werden jetzt auch die Gruppe gewinnen, führen ja jetzt die Tabelle auch an in der Gruppe. Und es ist natürlich eine Mannschaft, die sicherlich um den Titel mitspielen wird und für mich ein ganz sicherer Kandidat fürs Final Four.
Aber insgesamt ein absolutes Highlight in der Vereinsgeschichte der SG BBM Bietigheim. Ich glaube, das kann man schon so sagen.
Auf jeden Fall. Vor allem, wenn man auch sieht, was für Spielerinnen da auf dem Feld waren. Also wenn ich da an die Christina Niagu denke, also so eine Spielerin siehst du ja auch nicht alle Tage, dreimal Welthandballerin gewesen, hat auch 10 Tore gemacht in dem Spiel. Und die Andrea Lekic, auch Welthandballerin, 2013 war das, die hat 7 Tore gemacht, die haben beide zusammen 17 Treffer erzielt. Und jetzt, glaube ich, in Kristiansand haben sie auch 16 Tore gemeinsam gemacht. Die zwei allein, also zu sehen, ist eine Augenweide und für die Fans toll. Und da ist es einfach schön zu sehen, wenn dann auch die Bietigheimerinnen als Gastgeber und Außenseiter dagegenhalten können. Also zum Beispiel mit einer Kim Naitsianavicius, die 11 Tore da gemacht hat in dem Spiel. Oder auch eine Angela Mahlestein auf rechts außen. Die hat 7 Treffer erzielt. Und das sind alles genauso Weltklasse-Spielerinnen und die auf diesem Niveau natürlich sich selbst pushen und natürlich zeigen wollen, dass sie auch gegen so Mannschaften wie Bukarest sehr gut aussehen.
Die beiden von dir gerade angesprochenen Spielerinnen belegen übrigens Platz 1 und 4 in der aktuellen Torschützenliste in dieser Saison, also Christina Neago und Andrea Lekic, nicht die beiden Bietigheimerinnen. Ja, also sehr, sehr interessant, was dort momentan passiert. Es ist der 3. Rang nach 3 Spieltagen. Man hat 2 Punkte Vorsprung auf die Vipers aus Kristiansand und das Hinspiel dort ging unentschieden aus in Norwegen. Es bedeutet natürlich, im Rückspiel könnte schon wieder ein Unentschieden reichen, um dann weiterzukommen. Der 3. Platz muss her, um in die Hauptrunde einzuziehen. Für den Thüringer HC sieht es da übrigens absolut nicht gut aus. Nach 3 Partien 0 Punkte und minus 25 Treffer. Da werde ich vielleicht in den nächsten Tagen mal sprechen mit Herbert Müller, dem Trainer der Thüringer, denn ich denke, das hat er sich auch gänzlich anders vorgestellt. Andreas, herzlichen Dank für deine Einschätzung rund um den Handball in Bietigheim. Und wir haben gemerkt, Bietigheim bzw. Ludwigsburg, eine absolute Sporthochburg. Also da ist jede Menge geboten. Geboten ist hoffentlich gleich auch etwas im Interview der Woche nach einer kurzen Pause. Wir kommen zum Interview der Woche und heute begrüße ich einen Trainer, der gerade erst mit seiner Karriere begonnen hat, aber dennoch aktuell für viel Furore sorgt als Verantwortlicher bei TuS-Am Essen und das ist Jaron Siewert. Hallo Jaron.
Schönen guten Tag, Sascha.
Ihr habt am Wochenende das Spitzenspiel beim HSC Coburg knapp für euch entscheiden können. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen für uns Revue passieren lassen, denn ich denke, einige der Hörer haben das nicht mitbekommen.
Ja, ich glaube, vorab kann man sagen, dass es ein überraschendes Spitzenspiel war, glaube ich, für beide Mannschaften. Vor der Saison hätte keiner erwartet, dass der TuS-Am und der HSC Coburg dort oben stehen. Kurz zusammengefasst war das, glaube ich, das Spiel hatte alles, was ein Spitzenspiel haben muss. Führungswechsel, enge Spielstände, sehr, sehr viel Tempo, gesunde Härte, sage ich mal. Super Publikum, was Coburg dort auf die Beine gestellt hat, also mit fast 3000 Leuten in der Halle. Und ja, jeder Spielausgang am Ende wäre, glaube ich, irgendwie gerechtfertigt gewesen. Aus meiner Sicht haben wir uns, glaube ich, schon die 2 Punkte auch hart verdient und erkämpft. Aber in der letzten Minute hätte es auch genauso unentschieden oder mit einer Niederlage für uns ausgehen können. Und trotzdem sind wir natürlich umso glücklicher, dass wir dann die 2 Punkte geholt haben.
Du hast gerade gesagt, das war ein relativ überraschendes Spitzenspiel. Coburg, muss ich sagen, habe ich vor der Saison schon relativ stark eingeschätzt. Bei euch war ich mir nicht so sicher. Jetzt steht ihr relativ überraschend auch auf dem 2. Tabellenplatz aktuell. Was war denn vor der Partie so deine Erwartungshaltung an dieses Duell?
Ja, vor der Partie, nachdem wir schon 9 Spiele wirklich stark gespielt haben, habe ich auch gesagt, wir haben in Lübeck gewonnen. Wir fahren jetzt nach Coburg. Letztes Jahr haben wir unentschieden gespielt. Wir wollen es besser machen als letztes Jahr. Und Wilhelmshaven war so ein kleiner Dämpfer für uns. Da hieß es wieder an alte Stärken glauben und natürlich an die alte Leistung anknüpfen. Und die Marschroute war ganz klar. Wir konzentrieren uns auf uns, nicht auf den Gegner und wollen unseren Teil dazu beitragen, dass dieses Spiel auch ein Spitzenspiel ist.
Ich sehe gerade in der Torschützenliste vom Wochenende 10 unterschiedliche Torschützen, 5 Spieler mit jeweils 4 Toren. Ist die Ausgeglichenheit eure größte Stärke?
Auf jeden Fall. Also wir haben sehr breit aufgestellten Kader, was so die Leistungsdichte angeht. Es gibt immer Spiele, wo der eine Spieler mehr überzeugt, also da du ja auch das Spiel gegen Dormagen gesehen hast, also Tom Skoblin und Luka Witzke machen da 12 und 13 Tore. Da war es halt nicht ausgeglichen von unserem Torschützen. Jetzt gegen Coburg hat jeder seinen Anteil dazu beigetragen, breit gefächert, sage ich mal auch, aber das ist immer von Woche zu Woche unterschiedlich. Aber ich glaube, das macht uns auch aus, dass wir schwer ausrechenbar sind.
Tatsächlich das Spiel gegen Dormagen in unserem kurzen Vorgespräch hatte ich das angedeutet, habe ich mir angesehen. Das habt ihr ja auch relativ knapp dann für euch entscheiden können. Eure Mannschaft wirkt relativ abgeklärt. Also wenn man häufig knappe Spiele gewinnt, ist das meist ein relativ gutes Zeichen.
Ja, das haben wir uns aber auch hart erarbeitet. Ne? Der Start in der letzten Saison war sehr schlecht. Also jetzt haben wir nach 10 Spielen 16-4 Punkte. Letztes Jahr hatten wir 4-16 Punkte. Und da waren auch sehr, sehr viele Spiele dabei, die knapp waren, aber dann halt nicht für uns ausgingen. Und ich glaube, die Mannschaft hat das halt für sich mitgenommen und daraus extrem viel gelernt. Und in diesem Jahr haben wir genau die Partien dann für uns entschieden.
Ich möchte gerne auf eine Personalie eingehen, beziehungsweise genauer gesagt auf zwei Personalien. Aber zunächst mal auf die eine, das ist Christoph Reisgehe. Wie schwer ist das für dich als Trainer, wenn du vielleicht mit einem Spieler planst und dann sagen die Füchse Berlin, nee, den brauchen wir jetzt doch?
Ja, das hat sich ja letztes Jahr schon abgezeichnet. Wir wussten oder der Tusem wusste, dass es so eine Leihgabe und ein Doppelspielrecht ist. Da muss man immer mit rechnen, dass der Spieler dann vielleicht abgezogen wird. Aber auch da nochmal, letztes Jahr war das eine super Kommunikation und da stand der Spieler, aber auch der Tusem vorne dran, dass dann die Füchse natürlich die Leistung und Christoph gebraucht haben. Hat uns auf einer Seite gefreut, super, dass ein Spieler dann die Chance bekommt. Auf der anderen Seite ist Christoph auch ein super Spieler, hat das jetzt auch in Berlin gezeigt, dass er die Qualität hat. Und so ein Spieler würde uns natürlich auch nochmal stärker oder auch noch breiter aufstellen. Aber das war ja früh zu sehen und da konnten wir uns auch frühzeitig dann drauf einstellen.
Der zweite Name, über den ich gerne sprechen möchte, ist Michael Hegemann. Der ist Jahrgang 77. Jetzt sage ich mal relativ salopp, warum habt ihr so einen alten Sack überhaupt noch im Kader?
Ja, von Anfang an, als ich zum Tusem kam, war eigentlich die Planung, dass er der Co-Trainer neben mir ist und gar nicht mehr aktiv eingreifen wird. Da haben wir dann den Schritt als Backup letztes Jahr nach dem 10. Spieltag genutzt, dass er dann wieder aktiv dabei war und hat der Mannschaft auch viel Sicherheit gegeben. Und ja, so kam das halt, ne? Der spielt jetzt schon, ich glaube, 4, 5 Jahre hier beim Tusem und ist da ja auch wirklich schon zu einer zentralen Figur geworden. Und jetzt haben wir uns nach dem 7. Spieltag entschlossen, dass er ab sofort wieder nur noch als Co-Trainer aktiv sein wird und funktioniert ja auch so ganz gut.
Er bringt natürlich auch das mit, was du gar nicht mitbringen kannst, nämlich sehr, sehr viel Erfahrung. Du bist 24 Jahre alt und ich kann mich noch erinnern, als ich gelesen habe, der Tusem holt einen Trainer, der erst 23 ist, da habe ich gedacht, das ist sehr, sehr mutig, aber auch sehr, sehr interessant. Ich würde gerne auch auf deinen Werdegang ein bisschen eingehen. Wie kommt das denn, dass du so früh schon so hoch überhaupt trainieren kannst? Man braucht ja auch gewisse Lizenzen und natürlich auch Trainererfahrung.
Ja, kurz abgerissen, glaube ich. Ich habe lange Zeit bei den Füchsen gespielt oder ich habe nur bei den Füchsen gespielt und habe dann nicht ganz freiwillig, aber im Gespräch mit Bob Hanning für mich entschieden, dass es für die ganz große Handballkarriere wahrscheinlich nicht reichen wird. Und dann bin ich halt über diverse Jugendmannschaften bei den Füchsen immer weiter nach oben in der Altersstruktur gerutscht, habe da nebenbei meine Lizenzen schnellstmöglich halt absolviert, abgeschlossen mit der A-Lizenz. Und ja, dann gibt's immer ein paar glückliche Zufälle, glaube ich. Bob Hanning hat ja auch eine gewisse Historie beim Tusem. Und da Unzufriedenheit vielleicht war im Verein und neu orientiert aufgestellt werden sollte, habe ich die Chance bekommen, wofür ich sehr, sehr dankbar war. Und habe sie, glaube ich, bis jetzt ganz gut genutzt.
Ich denke, das kann man, glaube ich, so sagen, wenn man mit 16-4 Punkten in die Saison gestartet ist. Denn, seien wir ehrlich, ihr gehört jetzt nicht zu den Aufstiegsfavoriten.
In keinster Weise. Ich glaube, da wären Namen wie Schwartau, Lübbecke, Balingen, sicherlich auch Coburg, Hamm und Nordhorn, die sich sehr gut verstärkt haben, wären vor der Saison gefallen. Dass jetzt Mannschaften wie Tusem oder Ferndorf da ganz oben stehen, ist eine Überraschung, aber für uns auch eine Momentaufnahme.
Jetzt hast du gesagt, Bob Hanning hat natürlich eine gewisse Vergangenheit, was den Tusem angeht und da auch sehr gute Verbindungen. Warst du trotzdem erstaunt, dass ein Verein, der durchaus einen gewissen Namen und eine gewisse Historie auch im deutschen Handball hat, so einem jungen Trainer so viel Vertrauen ausspricht und sagt, du bist 23, du machst das jetzt?
Klar, auch von meiner Seite war die Überraschung sehr, sehr groß, als die Gespräche zum ersten Mal aufkamen und man sich darüber wirklich konkrete Gedanken gemacht hat. Ja, der Tusem, wie du schon gesagt hast, große Historie, viele Erfolge in der Vergangenheit gefeiert, ein wirklicher Traditionsverein. Und das macht einen auch stolz, dass man für solch einen Verein arbeiten darf und dann halt auch mit der Stadt, mit den Fans, mit der Mannschaft Erfolge feiern kann.
Hast du Skepsis gespürt in deiner Anfangszeit? Ich glaube, die ist mittlerweile verflogen, aber zu Beginn kann ich mir durchaus vorstellen, dass einige gesagt haben, ach, was will der junge Kerl denn hier bei uns?
Ja, aber das ist jetzt nicht wirklich stark an mich herangetragen worden. Vom Umfeld, von den Offiziellen, von Nils Ellwanger, von Herbert Stauber in der Geschäftsführung habe ich immer das Vertrauen gespürt, dass sie das mit mir machen wollen und dass sie an die Arbeit glauben. Und sie haben immer die Ruhe bewahrt. Und das andere, dass man da als sehr junger Trainer immer ein bisschen beäugt wird, das habe ich vorher schon auch in Berlin vielleicht oder bei den Lizenzen gemerkt. Aber man muss es dann halt versuchen, mit Leistung zu unterfüttern.
Und das ist bisher durchaus gelungen. Was sind denn dann deine persönlichen Ziele? Ich meine, klar, den TuS-Sem in die erste Liga führen, das wäre eine tolle Geschichte. Aber wenn du so früh angefangen hast, nehme ich an, dass du auch irgendwann mal in die erste Liga möchtest.
Ja, also wie du schon sagst, ich glaube, mit dem TuS-Sem haben wir noch einiges vor. Und da steckt sehr, sehr viel Potenzial in der Mannschaft, im Verein, im Umfeld, wo wir, glaube ich, noch große Schritte machen können. Ob diese Schritte bis in die erste Liga führen, das wird man sehen, aber das ist sicherlich ein Traum von mir und von den Spielern. Und mein großer Traum ist es natürlich für den Verein, für den ich angefangen habe, überhaupt diesen Sport zu betreiben und der mir auch die Chance gegeben hat, Spieler in der höchsten Klasse zu sein, aber auch Trainer dann zu werden. Das ist natürlich auch mein Ziel und mein Traum, mit den Füchsen in der ersten Liga zu agieren.
Das ist offen und ehrlich und nicht selbstverständlich, dass du das sagst, aber das finde ich sehr, sehr bemerkenswert. Ich bin übrigens ja nur ein bisschen darüber informiert, welchen Stil Handball du präferierst, weil ich habe dieses eine Spiel gesehen, habe in der letzten Saison so 2-3 Mal reingeschaut beim TuS-Sem. Vielleicht kannst du mal ein wenig darlegen, wie sieht perfekter Handball für dich aus?
Perfekter Handball, den werden wir, glaube ich, sehr, sehr selten sehen, weil es halt einfach auch so eine Fehlersportart ist. Beide Mannschaften leben von Fehlern. Aber für mich sehr guter Handball besteht aus einer kompakten, aggressiven Abwehr, die aber auch flexibel, glaube ich, das System ändern kann. Daraus gute Torhüterleistung und dann viel Tempo nach vorne, dass man versucht, die erste, zweite, wenn nicht sogar dritte Welle zu nutzen. Und unser Angriffsspiel besteht aus sehr, sehr vielen individuellen Entscheidungen und starken 1-1-Spielern. Also das ist auch, klar, der Qualität meiner Spieler geschuldet, dass wir da auch viel auf 1-1 setzen und Tempo setzen. Aber das würde ich mal auch als meinen präferierten Spielstil beschreiben.
Ja, dann ist ja gut, dass Michael Hegemann nicht mehr auf der Platte steht, was?
Ja, das würde ich jetzt so nicht sagen. Klar, das Alter stellt manchmal eine gewisse Grenze für manche Dinge da, aber als er gespielt hat, war er ein fester Bestandteil bei uns in der Abwehr. Genau diese Ruhe und Stabilität auszustrahlen. Also jeder Spieler hat Qualitäten, die er halt ins Gesamtgefüge einbringen muss. Und da war Hegel genauso ein wichtiger Bestandteil wie die Spieler jetzt.
Ja, schönen Gruß an ihn an dieser Stelle nochmal. Kleiner Spaß natürlich, aber ich glaube, den verzeiht er uns. Ja, also das ist schon sehr, sehr interessant, was du sagst. Du hast gerade die dritte Welle auch angesprochen und ich finde, das ist ein ganz interessanter Bestandteil beziehungsweise eine sehr, sehr spannende Entwicklung im Handball. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber die dritte Welle, die wird vermehrt jetzt immer eingesetzt.
Ja, ich glaube, das ist halt eine Entwicklung auch, was die Athletik angeht. Die Mannschaften trainieren professioneller, trainieren vielleicht sogar auch mehr. Wir haben jetzt auch das Glück, klar, dass wir junge Spieler haben. Die können vielleicht ein bisschen mehr und ein bisschen länger rennen als etwas ältere. Aber ja, man muss es halt nutzen. Auch im Zuge des 7. Feldspielers sind oft Probleme in der Absprache im Rückzug, die man halt dann versuchen muss zu nutzen.
Jetzt bin ich sehr gespannt. 7. Feldspieler finde ich ja total bescheuert. Und du?
Ich finde, wenn ich gegen Mannschaften spiele, die den 7. Feldspieler nehmen, finde ich es gut, weil da haben wir uns bis jetzt immer sehr gut angestellt und haben viele Chancen genutzt. Ich selber spiele es eigentlich kaum. Also aktiv den 7. Feldspieler haben wir jetzt noch gar nicht genutzt. Wo ich sage, haben wir einen großen Nutzen, ist halt der 6. Feldspieler in Unterzahl. Allein statistisch gesehen, immer wenn wir in Unterzahl spielen, spielen wir eigentlich pari-pari. Das nimmt uns natürlich ein bisschen den Druck. Also wir können härter in der Abwehr spielen, ohne Angst zu haben, jetzt spielen wir in der Unterzahl. Das ist natürlich ein großer Vorteil für uns.
Ja, und das ist der Punkt, den ich immer wieder anbringe, wenn ich argumentiere, warum mir das nicht gefällt. Die Strafen, die haben gar nicht mehr diese Relevanz.
Nee, also da gebe ich dir recht. Also eine 2-Minuten-Strafe wird eher in Kauf genommen, weil man sich recht sicher ist, dass man diese Phase mit Pari-Pari oder vielleicht mit -1 übersteht. Aber den Mehrwert, den man davon hat, ist schon, denke ich, größer.
Und jetzt kommen wir zu deinem finalen Urteil. Ist das gut oder ist das schlecht?
Ja, ich glaube, es hat den Handball schon verändert in seiner Vielfalt. Also es gibt ja immer wieder neue taktische Mittel, die man dann spielen kann. Das bietet dem Trainer schon mehr Möglichkeiten. Ich glaube, für den Zuschauer, es ist jetzt nicht schön anzusehen, wenn ein Ball einfach aufs leere Tor fliegt. Die Torhüter, glaube ich, werden auch sauer sein, dass sie jetzt diese kurzen Sprints mehr trainieren müssen oder öfter vorkommen. Also ich glaube, ja, so einen großen Einfluss würde ich dem jetzt nicht beimessen, aber für die Zuschauer ist, glaube ich, das normale Spiel im 6 gegen 6 das attraktivere.
Ich denke, mit dieser Antwort können wir die heutige Sendung abschließen. Jaron, recht herzlichen Dank, dass auch du mir zur Verfügung gestanden hast in einer Ausgabe, die thematisch sehr, sehr viele Dinge abgearbeitet hat. Wir haben gesprochen über die Belastung im Handball, wir haben gesprochen über den Frauenhandball, wir haben gesprochen über die Nationalmannschaft und über die zweite Liga. Also da war jede Menge mit dabei. Und apropos jede Menge Themen, die gibt es auch in der kommenden Woche, allerdings nur mit einem einzigen Gast, denn es gibt die nächste Ausgabe unserer Serie Welthandballer für euch. Ich habe mich im Sommer getroffen mit Sławomir Szmal, dem polnischen Nationaltorhüter, also ehemaligen polnischen Nationaltorhüter, der auch Welthandballer des Jahres geworden ist. Und ich denke, das passt ganz gut in die Länderspielpause. Da passiert nicht so viel mit Duellen gegen Israel und den Kosovo, was die deutsche Mannschaft angeht. Und dementsprechend ist das dann unsere Sendung in der nächsten Woche. Und alle weiteren Infos gibt es sowieso in der Zwischenzeit auf facebook.com/kreisab, bei Twitter @kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Danke, dass ihr auch diese Woche wieder mit dabei gewesen seid. Wir hören uns dann in 7 Tagen wieder. Bis dann.